Sachen, wo ich wie merke, es knotet. Und irgendwie liegt etwas wie im Raum und man thematisiert es nicht, dann gehe ich dort genau voll rein. Da spricht halt der Elefant im Raum wie an. Das kann manchmal sehr unangenehm sein, aber es bringt dann eben genau die Themen auf den Tisch, die wir eigentlich besprechen wollen, weil sonst braucht es mich nicht als Beraterin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Changemaker, der Podcast für alle, die etwas bewegen wollen. Mein Name ist Martin Oswald und mir gegenüber sitzt Vera Herzmann. Rein dialektisch gesehen wird das heute eine reine St. Galler Ausgabe. Hallo Vera.
Ciao Martin. Danke vielmals, dass ich da sein
darf. Ja, sehr gern. Schön, haben wir es geschafft. Es ist etwa ein Jahr her, da haben wir zwei uns über das Thema Podcast austauscht. Beide haben wir Lust gehabt, ein eigenes Audioformat zu starten. Jetzt bist du Gast in meinem Podcast. Das freut mich sehr. Dein Podcast heisst Zartkraft. Eine spannende Wortkombination. Um was geht's?
Ja, ganz grundsätzlich hatte ich das Gefühl, irgendetwas wird noch ein bisschen durch mich raus. Wahrscheinlich über die Tonspur. Dann habe ich gefunden, ja, Podcast. Und dann habe ich am Anfang nicht so recht gewusst, über was genau. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste die Leute ein bisschen auf meine Reise mitnehmen. Und also heute sprechen mich alle darauf an, es geht um Neurosensitivität, um Hochsensibilität und meinen Arbeitsalltag als Beraterin. Und ich meine, ich habe erst 4 Folgen live, gell? Aber ich nehme dort die Leute auf meine Reise mit und ich wollte auch bewusst nicht ein einengendes Thema haben, weil, ich weiss nicht, manchmal gehe ich links und rechts und dann möchte ich einfach können, nicht starr in einer Struktur festhalten, sondern ich glaube, das macht mich eben auch aus, dann mal einen links Abzweiger machen, mal rechts, und darum ist es, glaube ich, so spannend, zu mit mir unterwegs sein.
Du hast auch das Thema Hochsensitivität angesprochen, über das müssen wir auf jeden Fall reden. Um dich aber noch ein bisschen besser vorstellen, holen wir schnell über deinen Beruf Anlauf. Und zwar, du bist seit 9 Jahren systemische Organisationsberaterin und begleitest 4 in Transformationsprozess. Das machst du momentan für die Firma Zülke, ein Beratungsunternehmen mit Wurzeln im Engineering und in der Technologie. Was hat euch zusammengeführt?
Ja, ich war damals selbstständig. Jetzt bin ich dann tatsächlich 2 Jahre bei Zülke. Und dann bin ich dieser Stellenausschreibung irgendwie begegnet. Und dann habe ich das Gefühl, hey, die redet irgendwie von mir. Und dann habe ich mich halt beworben. Und es war recht spannend, weil ich habe so das Gefühl, in der Zukunft die Kombination, also man kann auf dem Markt ein bisschen schauen. Dann hast du ganz viele Beratungsfirmen, die sich einkaufen, eben in Technologiefirmen einkaufen. Und umgekehrt, Technologiebuden, die sich mehr Beratung, Managementberatung oder Businessberatung einkaufen. Und ich glaube, gerade jetzt, wo man auch stimmt mit künstlicher Intelligenz, finde ich es extrem interessant, mit so vielen smarten Brands irgendwie umgeben zu sein. Und den Faktor Mensch mit dem Business und der Technologie im Innovationsbereich zusammenzubringen.
Wie sieht denn dein Berufsalltag als Beraterin aus?
Ja, sehr vielfältig. Also wir sind Dienstleister. Das heisst, ich bin viel für Kunden unterwegs. Ich habe meistens 2, manchmal 3 Kunden. Lieber 2, wenn dann gerade beide Projekte gleichzeitig recht anziehend, dann ist es auch recht anstrengend, würde ich sagen. Aber dort begleite ich Firmen in Innovations- und Transformationsprozessen. Und das heisst, meistens sehr schnell irgendwie in eine neue Thematik eintauchen, schnell verstehen, wie das Zusammenspiel dort funktioniert. Weißt, die Wertschöpfung vom Kunden, welche Leute sind involviert, welche Themen sprechen zusammen. Meistens hat der Kunde eine Idee und hat das Gefühl, es ist da, aber nachher merkst du, oh nein, es handelt sich um etwas ganz anderes. Das heisst, ich rede viel mit Menschen, habe immer wieder mit neuen Themen zu tun. Und was ich eben auch beobachte, ist, viele spannende Sachen werden extern gegeben, Dienstleister. Und das ist für mich natürlich super cool, weil dann meistens auch Sachen kannst vorne, ganz am Anfang, wo die Ideen entstehen, kannst du mit dabei sein. Und das fängt man halt mega.
Und wahrscheinlich auch darum, weil du ja immer wieder auf neue Menschenkonstellationen stossest, wo du eben dann ein bisschen rausspüren musst, was ist das für eine Situation, was wollen die genau, wie kann ich die unterstützen? Wie gehst du das an mich an?
Ja, wie gehe ich da? Ich glaube, sehr menschlich, wie jeder und jede andere auch. Ich glaube, ich versuche mich einfach einzulassen und viel zuzulassen. Und dann, ich glaube, jemand hat mir mal gesagt, Vera, du kannst mega viel und gut Fragen stellen. Aber ich glaube, so durch meine Fragen komme ich irgendwie in Dialog mit den Menschen. Und ich habe gelernt, mich einfach mega fest auf mein Gefühl zu vertrauen. Also verlassen und dem auch zu vertrauen, wenn ich das Gefühl habe, wow, dort ist etwas wie unklar. Oder manchmal bin ich wie im Gespräch und nachher in meinem Kopf hänge ich irgendwo wie noch weiter. Und dann denke ich immer so, wieso hänge ich jetzt dort? Und meistens ist dort für mich dann etwas begraben, das recht relevant ist. Das heisst, ich vertraue einfach auf
das. Ich finde das eben einen spannenden Punkt mit dem Fragestellen, weil Berater oder Beraterinnen zeichnen sich, meint man ja immer dadurch aus, dass sie die richtigen Sachen sagen und irgendwie die richtigen Hinweise und Tipps geben. Aber ich glaube, es ist eine sehr unterschätzte Kraft, die richtigen Fragen zu stellen, oder?
Ja, aber ich glaube, da gehst du jetzt gerade auch ein bisschen von einem alten Bild aus, von einem Berater. Also ich finde, es gibt, oder Berater haben alle das Gefühl, es ist so ein Topf, eine Berufsgattung. Aber das Feld ist mega breit und eben eigentlich mega, mega spannend. Und ich glaube, es gibt so für mich so die Expertenberatung, wo es auch wirklich darum geht, hey, du hast Expertenwissen in etwas, bringt auf den Tisch, oder? Da bringt einem dann auch wie weiter. Dann gibt es aber auch so die Prozessberatung oder unterwegs jemanden halt begleiten. Und dort geht es dann eben meistens nicht darum, um einfach nur die richtige Antwort zu sagen, sondern das Richtige aus den Leuten rauszukitzeln und sie zu einem gewissen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Tools irgendwie in Verbindung bringen. Und genau, ich glaube, dort finde ich immer spannend, wenn man auf neue Kunden trifft, ist so eine von meinen ersten Fragen. Und was haben eigentlich die für eine Beratungsvergangenheit auch? Wie sehen die mich echt? Also, in welche Fußstapfen trete ich denn dort einmal auch?
Und du merkst, dass du es anders angehst, als sie vielleicht Erfahrungen schon gemacht haben?
Ja, kommt ein bisschen darauf an, ja. ich glaube, jeder hat so sein Bild im Kopf. Ich versuche, mich einfach immer wieder aufs Neue einzulassen. Und sobald ich wie irgendeine Irritation wie merke, einfach auch die Erwartungshaltung wieder zu klären mit dem Kunden.
Ich frage das eben darum, weil wir haben uns kennengelernt beim Culture Jam in Biel. Und ich mag mich dort an einen Workshop mit dir erinnern. Und du hast in einem Sitzungszimmer in der Mitte mit ein paar Gegenständen und einer Handylampe so etwas wie ein Lagerfeuer gebastelt. Und hast damit quasi eine Atmosphäre für den Austausch geschaffen. Das ist mir total in Erinnerung geblieben. Wo kommt die Kreativität her?
Ja, ich glaube, ich überlege mir einfach auch, wie habe ich Spass? Wie kann ich ein Setting gestalten, wo einladet auf das, was wir eigentlich beabsichtigen, wo wir hin möchten? Man unterschätzt manchmal, oder man tut irgendwie einen Workshop gestalten und nachher gehe ich aber in einen Raum, der schon wie vordefiniert ist. Und ich treffe gleich oft irgendwie auf Räumlichkeiten, wo es überhaupt, es wird nicht eingeladen in einen Dialog, sondern, keine Ahnung, mache ich
jetzt ein sehr, oder?
Ja, genau, oder es hat kein Licht, oder es hat immer noch eine sehr krasse U-Bestuhlung oder so. Und ich glaube, man unterschätzt, wie ein Setting vom Raum für einen Einfluss hat, wie sich Menschen dann auch öffnen oder begegnen. Und gerade wenn es ein bisschen menschelt oder wenn man Kollaboration soll wie fördern, dann ist es ja irgendwie komisch, wenn es einfach nur jemand vorne und alle anderen hinten und so ein Frontalsetting ist. Darum versuche ich oftmals einfach zu schauen, hey, wie kann ich auch Setting so gestalten, damit da auf das einzahlt, was wir machen
wollen. Bedingt aber auch, dass du es deutlich früher noch in den Raum gehst, mal schaust, was du vor Ort antriffst, dich entsprechend vorbereitest, oder, um das Setting dann entwickeln.
Ja gut, in der Pfade ist man vorhin auch recken. Also ja, ich bin tatsächlich, ich habe mit jemandem letztens diskutiert, ja, ob ich mir zu viel Aufwand auch mache. Denn so. Manchmal wünschte ich, wäre ich dort ein bisschen pragmatischer. Aber ich weiss einfach, es macht einfach einen Unterschied. Darum, ja, ich nehme die Zeit auf mich, also, oder den Weg auf mich, gehe schauen. Und ich finde es auch extrem verantwortungsvoll, weil wenn du auf einmal, wenn du mit Führungskräften oder mit 30 oder 50 Nasen oder noch mehr zusammen schaffst und du einfach mal kurz Setting gehst anschauen und ablaufen, je nachdem, was man vorhat, da kannst du einfach mega viel rausholen oder eben auch vorne wegnehmen, wo vielleicht nicht klappen könnte.
Also mich hat das Setting mit dem Lagerfeuer im Sitzungszimmer auf jeden Fall sehr berührt. Gibt es noch andere kreative Tools in deinem Methodenkoffer, die du jetzt könntest verraten oder empfehlen?
Ich glaube, ich habe extrem viel gelernt vom Earth Wisdom. Also ich tue mich auch so ein bisschen weiterbilden. Ich habe schon immer so einen Drang gehabt, irgendwie die Kulturen von Natives irgendwie mehr zu lernen. Und das inspiriert mich halt immer. Also die Natur ist für mich inspiriert mich allgemein extrem stark. Aber dort dann auch, wie man miteinander wie begegnet. Und das kann nur sein, wenn man am Anfang von einer Session wirklich mit den Leuten mal ankommt und sich nicht nur irgendwie jeden nur mit Namen vorstellt, sondern dass man einfach mal einmal kurz eine Runde macht im Raum.
Alle abholt.
Die Stimmungslage mal abcheckt. Manchmal ist es cool, so ein bisschen Humor einfließen lassen oder so. Und dann hast du schon wie einen sozialen Container wie geschaffen. Und ich glaube, auf da legen mega viele Leute zu wenig Wert. Am Anfang die Beziehungsebene zu pflegen. Sei da im Ankommen, bei einem Kaffee, bei einem Tee, genug Zeit, sich einzuräumen. Aber nachher auch die Leute wie inhaltlich, ich weiß auch nicht, für mich ist es wie so, wenn man zusammenhockt, und es wie so unsichtbare Spinnweben miteinander, die Leute verbinden. Und auf das lege ich einfach extrem viel Wert. Und dort, es kommt aufs Setting drauf an. Manchmal nehme ich dort mehr Zeit. Manchmal muss ich schauen, wo stehen die Leute, wie offen sind sie, um eben mehr Lagerfeuer zu machen oder dann eben doch eher etwas mehr Business-like. Das tue ich von Kontext zu Kontext anpassen.
Du hast mir auch schon erzählt, dass du dich eben auch von den Naturvölkern interessierst und über das lernst. Und ein Satz, der mir mal geblieben ist, du hast mal gesagt, ein Tribe braucht alle Stimmen, hast du mal gesagt. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Was heisst das genau?
Ja, ich glaube, also früher bist du ja wie, hast du halt überleben, sagen wir mal so, oder? In der Natur draußen. Und bist anderen Gefahren ausgesetzt gewesen, würde ich sagen. Und in einem Tribe hat jeder so seine Aufgabe und seine Rolle. Und ich glaube, wo wir heute jetzt im Geschäftsalltag, habe ich wie das Gefühl, die Leute äußern sich gar nicht. Also trauen sich teilweise gar nicht, ihr Gefühl zu äußern oder wenn sie Bedenken haben bei gewissen Sachen. Und das macht uns ja vielleicht dann wirklich langsam, wenn nicht alle mit an Bord sind. Aber die Firmen wollen ja immer mehr Partizipation und wollen, dass man irgendwie sich eingibt und dabei ist und Verantwortung übernimmt etc. Und gleichzeitig aber geht es den Firmen manchmal zu wenig schnell.
Ein Widerspruch.
Ist irgendein Widerspruch so. Und gleichzeitig haben die Leute wahnsinnig wertvolle Perspektiven. Das heisst, wir müssen auf sie hören. Weil oftmals verbirgt sich hinter deren, vielleicht einem Bedenken, verbirgt sich irgendetwas, eine wichtige Botschaft, die unser Projekt wird besser machen
würde. Also aber, auch die kritischen Stimmen einbinden.
Ja, kritische Stimmen. Aber eben dort finde ich es auch spannend. Man muss dann schauen, geht es jetzt um ein, wollen die Leute wie einfach lamentieren? So? Oder verbirgt sich dahinter irgendein ein Bedürfnis, das relevant wäre? Und da muss man mega gut rausfiltern, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, am Schluss kommt man auf eine bessere Lösung, eine nachhaltigere Lösung, wenn man alle Menschen rundherum abholt.
Also brauchen die Prozesse einfach auch mehr Zeit, als die Firmen
oft lieber? Ja, ich würde so sagen. Ja, also ich denke, ja, es braucht ein bisschen mehr Zeit, weil zulassen braucht Zeit. Es braucht auch Zeit, zu verstehen und die Sachen nachher in ein Projekt einzubinden. Ja, meine Elders, die würden jetzt sagen, it takes the time, it takes.
Ich glaube, wenn man dir zulässt, kann man jetzt schon sagen, du bist sicher keine 0815-Beraterin. Auf deiner Webseite steht, meine Präsenz und meine erhöhte Wahrnehmung zeichnen mich aus. Du bezeichnest dich selber als neurosensitiv. Häufig hört man auch den Begriff hochsensibel. Wie zeigt sich das bei dir im Alltag?
Ja, im Alltag ist es so, dass ich wie jeder Mensch einfach auch ganz also Reize registriere. So, jetzt aber, wenn man das Persönlichkeitsmerkmal hat, dann nachher tut man noch mehr Reize registrieren. Und das heisst, wenn ich beispielsweise einen Tag hatte, wo ich einen riesigen Workshop habe, mit sehr vielen Leuten, sehr vielen Interaktionen, auch über den Mittag etc. Und nachher am Abend in den Zug steigen und es hat irgendwie nochmal eine Gruppe von Leuten und es ist sehr viel, dann wird es mir manchmal wie sich so ein bisschen too much. Und dann kapsle ich mich gerne einmal wieder ein bisschen ab. Das heisst, ich brauche ein bisschen mehr Pause zwischendurch. Ich glaube, alle Menschen brauchen Pause, aber ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Pause. Ich merke auch, dass ich Stimmungen von anderen Menschen extrem schnell kann wie wahrnehmen. Und nachher muss ich wie schauen, dass ich es nicht zu meinem eigenen mache. Das kann aber auch sein, dass ich eben, und eben, du hast auch gesehen, oder? Ich sehe es eigentlich als ein Talent, das ich habe und eine Gabe. Und wenn ich es gezielt einsetzen kann, heisst das eben auch, ich kann zwischen den Zielen lesen Und ich kann extrem schnell Empathie oder ich kann Menschen zusammenbringen und verbinden in einer Form, wo sich viele, glaube ich, wohlfühlen. Für mich so wie normal. Ich kann es jetzt nur so ein bisschen sagen, wie man es andere spiegelt. Aber wo ich auf die Leute extrem gut kann eingehen. Und durch das, dass ich so viel wie sehe oder wahrnehme, du musst dir vorstellen, das ist wie ich habe ein Zehnfach-Zoom in meiner Kamera, sozusagen. Mhm. Und dann sehe ich, wie jetzt da draussen sehe ich noch die Autos, die dort fahren. Wenn dort noch etwas passiert, dann merke ich da halt viel klarer. Oder so, ja. Aber eben, da können sie einfach, dass ich wie mehr Details registriere. So. Und durch das habe ich das Gefühl, kann ich auch wie viel kreativer auf Sachen reagieren.
Inwiefern kannst du kreativer darauf reagieren?
Ja, weil ich einfach wie die... Der Input, den ich wie bekomme, auf spezielle Art und Weise, glaube ich, in meinem Hirn nicht wie verknüpfen. Und dann habe ich meistens so am Morgen, wenn ich am Morgen noch im Bett liege oder so, dann rattert manchmal wie das Hirn noch so ein bisschen oder ich komme wie so in einen, keine Ahnung, Trancezustand irgendwie. Und nachher, auf einmal kommen einfach wie neue Ideen aus dem Nichts raus. Es ist nicht so, dass ich jetzt da sehr aktiv mache, aber wir haben es gerade auch im Büro gehabt und haben gesagt, hey, wie war uns letztes Mal, wie langweilig war. Und aus der Langweile kommt ja einem auch irgendwie wie eine neue Idee. Aber wir Menschen haben ein bisschen vergessen, wie es ist, langweilig zu sein, weil wir werden ja ständig bombardiert von den Handys, von den Social Media. Es ist wie ein Kampf um Aufmerksamkeit und dort wirst du auch extrem schnell abgelenkt. Das heisst, in die Stille gehen und einmal alles abschalten und lassen geschehen, was von innen rauskommt, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kunst, um kreativ können wie werden.
Ja, Langweile zulassen, um auch mal wieder tatsächlich eine Leere empfinden, wo neue Gedanken können aufkommen können.
Ganz genau. Mhm.
Inzwischen ist das ein ganz wichtiges Thema für dich geworden. Was hat dich dazu inspiriert, das Thema Neurosensitivität mit deiner Beratungsarbeit zu verbinden?
Ja, ich habe einfach gemerkt, das ist das, was ich einfach mega gut kann und wo mir eigentlich dann auch wenig Energie wie kostet. Es ist einfach wie, es passiert so automatisch. Und ich habe auch immer mehr gemerkt, ja, einfach eben so Präsentation oder eben so die Expertenberatung, da bin ich, glaube ich, einfach nicht so wie ich. Ja? Und habe gemerkt, okay, ich muss wie da mehr einbringen auf dieser ist ja meistens auch auf dieser invisiblen Art. Manchmal sehe ich dann, oh, okay, die Person braucht vielleicht dort noch einen Impuls oder die zwei müsste ich mal zusammenbringen. Und dann tue ich da einfach so einmassieren oder gestalten lassen. Und so merke ich einfach, dass ich, glaube ich, einfach auch Erfolg habe. Ja.
Kannst du mir ein Beispiel erzählen, wo du gemerkt hast, dass die Gabe, die du hast, oder die erhöhte Wahrnehmung dir in einem Workshop weiterhilft?
Ich glaube, ich kann relativ schnell nachher improvisieren, wenn etwas auch irgendwie die Stimmung irgendwo kippt oder so. Dann merke ich, dort hängt wie etwas. Und durch das, dass ich mittlerweile so viele Werkzeuge in meinem Methodenkoffer habe, kann ich sehr schnell dann nachher reagieren. Oder Sachen, wo ich wie merke, es knarzt und irgendwie liegt etwas wie im Raum und man thematisiert es nicht, dann gehe ich dort genau voll rein. Und sprich halt den Elefant im Raum wie an. Das kann manchmal sehr unangenehm sein. So. Aber es bringt dann eben genau die Themen auf den Tisch, die wir eigentlich besprechen wollen. Weil sonst braucht es mich ja nicht als Beraterin. Also.
Aber braucht auch Mut, den rosa-roten Elefant anzusprechen, oder?
Ist nicht der rosa, der grosse.
Der grosse.
braucht es Mut. Am Anfang, ich glaube, ich habe es einfach immer wie gemacht. Ich glaube, was Mut braucht, ist einmal auszuheben, dass es die anderen nicht so cool finden, manchmal.
Mhm. Es macht etwas
mit den Leuten. Ein paar denken dann wie, ah, okay, endlich mal jemand, der es sagt, weil es spüren sie ja eigentlich alle. Aber dann wie auch da auszuhalten, wenn sich Leute nicht einig sind oder und dass man von dort aus nachher kann wie weiterarbeiten. Und am Anfang habe ich mich immer schlecht gefühlt. Dann bin ich einmal heimgegangen und habe gedacht, shit, Vera, jetzt hast du wieder irgendein Feuer hinterlassen. Dann habe ich mich eigentlich dann wie nicht so gut gefühlt und habe es dann wie so mit heimgenommen oder so. Und mittlerweile weiss ich, okay, da hätte jetzt weit dürfen sein, da hätte jetzt, glaube ich, müssen sein und ich hätte auch dürfen sagen.
Dass genau das den Prozess weiterbringt.
Genau. Und es ist ja nicht so, dass ich jemandem etwas böse will oder so. Aber es hat vielleicht dann auch mehr Leute in mein Feld hineinkatapultiert, die wollen wachsen, die wollen an etwas arbeiten. Und die, die das nicht wollen, die, mit denen würde ich auch nicht zusammen arbeiten.
Du hast mir nämlich in einem Post geschrieben und ich finde das spannend. Ich glaube, wir brauchen mehr neurosensitive Personen in Führungspositionen. Was wäre denn besser?
Heutzutage sind nicht nur Leute in Führungspositionen, die vielleicht dort sein sollten. Weil früher ist man vielleicht durch die Fachexpertise einfach in eine andere Position gewachsen und hat vielleicht gar nicht so den menschlichen Aspekt oder dass man Leute weiterbringen oder so mit dabei. Das heisst, ich frage mich dort immer, was in Führungspositionen bist du dafür da, um die Leute wie besser zu machen? Ich glaube, dort hat sich die Rolle von einer Führungskraft auch stark verändert über die Jahre. Vor allem auch im Wissensbereich. Das heisst, wir müssen eigentlich Expertinnen und Experten wie zusammenbringen und an den Tisch bringen. Und da ist nicht jeder mit wie gegleitet in einer Führungsposition. Und ich glaube, gerade so eben, das, was ich bis heute weiss über Neurosensitivität, ist ja immer noch sehr ein neues Thema, habe ich wie das Gefühl, die schaffen es, bessere Integration von unterschiedlichen Stimmen auf den Tisch wie zu bringen. Mhm. Ich glaube, Mitarbeitende würden sich mehr gehört fühlen. So. Ich glaube, sie könnten wie so Verknüpfungen schaffen, wo vielleicht noch wo nicht so auf der Hand oder auf der Hand liegen. Und ich glaube aber, vielleicht einen Nachteil würde ich gleich auch noch nennen, weil manchmal so neurosensitive Leute, man sagt manchmal auch, die sind teilweise auch ein bisschen unentschlossen, weil man ja dann alle Optionen wie sieht und
sich nicht festlegen.
Und dann sich nicht festlegen kann oder so. Und jetzt heute würde ich vielleicht auch sagen, so ein Duo ist manchmal auch noch gut, oder ja, dass wie jemand dann einfach zack entscheidet und macht, oder? Dann ist ein bisschen eine andere Energie dahinter. Aber auch, dass man in gewissen Entscheidungen vielleicht auch eben die Kraft, die metaphysische Kraft, Sachen, die man halt noch nicht so sieht, in Entscheidungsprozesse tut, wie mit einfliessen lassen. Das ist das, was ich als anders würde betrachten und sehen.
Wenn ich jetzt eine Führungskraft zulässt und sage, das klingt spannend, ich habe da wie noch einen blinden Fleck in meiner Führungstätigkeit, was würdest du für einen Tipp geben? Wie kommt man dort her, um eben als Führungskraft auch ja, sensibler zu sein? Und wie wendet man das im Alltag konkret an?
Gut, also eben, das ist ja jetzt die Frage. Wenn wir sagen, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal.
Dann kann man es nicht lernen.
Ja, ist jetzt sehr plakativ. Aber also ich glaube schon, dass man kann lernen, auf andere Menschen eingehen. So. Aber ich würde mir dort wahrscheinlich irgendwie jemanden als Sparringpartner mal holen, um zu schauen, hey, okay, wie tue ich denn auch führen? Kommt mein Führungsstil bei meinen Mitarbeitenden an? Das, was ich ihnen mitgebe, wie wird die von den Mitarbeitenden wahrgenommen? Weil dort haben wir einfach alle unsere blinden Flecken. Aber das würde ich jetzt gar nicht so auf eben Neurosensitivität irgendwie abtun. Aber ich kann mir wie vorstellen, wenn man, ich kann ja mal ein bisschen rumschauen, wenn man vielleicht eben Führungskräfte, die jetzt zulassen oder so. Ihr könnt aber ein bisschen mehr lesen über Neurosensitivität, das ist vielleicht mal das eine. Aber vielleicht habt ihr auch Mitarbeitende in eurem Umfeld, wo ihr vielleicht mal könnt fragen könnt, weil sie eine starke menschliche Komponente haben, um einander Feedback zu geben. Also das ist irgendwie ein guter Anhaltspunkt miteinander. Wie ist die Feedback-Kultur und wie kann man ein Team wie besser machen? Dort drinnen sieht man auch oft, dass neurosensitive Leute extrem gute, beobachtende Personen sind, zum Feedback mitgeben.
Du sagst also, als Führungskraft muss man sich dem gar nicht allein stellen, sondern es braucht irgendwie Inputs von außen, jemand, der vielleicht auch mal ja, einen Aussenblick drin gibt oder als Sparringpartner mal kann Situationen reflektieren.
Gut, ich weiss nicht, ist die Frage, braucht man aktuell wie mega eine dedizierte Person dafür? Das kann sein, weil man sich irgendwie in eine neue Rolle oder in eine neue Verantwortung möchte irgendwie stellen und dann tut man sich sehr gezielt jemanden suchen manchmal auch, oder? Und sich coachen lassen. Aber eigentlich ist jede Begegnung, jede Mitarbeitende, jede Situation in der Familie, jede Begegnung auch auf der Straße, im ÖV etc. sind eigentlich unsere Sparringpartner. Darum würde ich jetzt eben, man kann sich sehr gezielt etwas suchen, aber man kann auch schauen, ha, vielleicht wo hapert es manchmal auch ein bisschen. Vielleicht hat man mit einem Mitarbeitenden, flutscht es manchmal vielleicht nicht ganz so. Aber dann ist es auch spannend, genau dort mal hinzuschauen, ha, was lerne ich jetzt von dieser Person?
Du bist jemand, der hochsensibel ist, mehr wahrnimmt. Was ist für dich eine ideale Führungskraft?
Für mich, also, oder dort würde ich sagen, für mich persönlich, ich glaube, ich brauche jemanden, der mich recht machen lässt. Ich brauche recht viel Freiheit, wo zum, ja, meinem kreativen Geist können wie nachgehen. Ich brauche nicht jemanden, der mich die ganze Zeit kontrolliert oder so. Wenn ich aber auch brauche, ist jemand, der ab und zu mal fragt, hey, wie geht es dir, Vera? Weil wir sind, ich bin in einem Kontext unterwegs, wo schnelllebig ist, auf vielen verschiedenen Mandaten bin. Und dann mal kurzes Innehalten und eine kurze, ja, kurze Durchfühlung machen, so, das hilft mir. Mir hilft es auch, wenn ich mit meiner vorgesetzten Person, ist nicht immer nur meine vorgesetzte Person, manchmal suche ich mir auch sehr gezielt irgendwie aus dem Team jemanden als Sparring-Partner. Hey, kannst du mir mal schnell helfen? Ich muss jetzt irgendwie priorisieren. Dort habe ich im Moment, das ist so ein bisschen mein Thema, wo lege ich jetzt zu welchem Zeitpunkt den Fokus?
Ich meine, das macht ja die Führungstätigkeit ja auch so anspruchsvoll, weil man halt eben auf jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein bisschen anders muss eingehen. Mhm. Und eben vielleicht irgendwann auch gar nicht weiss, hey, ich habe jemanden, der hochsensitiv ist mir gegenüber und die Person braucht etwas anderes von mir. Das ist ja zum Teil eben auch noch schwierig, oder? Mhm. Das zu spüren und richtig darauf zu reagieren. Mhm.
Also ich glaube auch durch meinen Podcast rede ich auch wie mehr und bringe die Empfindungen oder die Sachen, wo mir wie so vorschweben und in die Leute eintauchen lassen in meine Erlebniswelt. Oder? Das heisst, mir hilft es auch mehr und mehr über das, wie ich rede. Und mir hilft es zum Beispiel auch, wenn meine Leute in meinem Umfeld ein bisschen wissen, wie ich ticke. Ich habe es recht spannend gefunden, auch im letzten, wir sind ja gleich auch schon ein bisschen corporate da bei uns bei Zülke, kann ich sagen, wir sind grosse Buden. Ich habe ja vorher eher in kleineren Kontexten gearbeitet. Aber dort haben wir natürlich auch so Feedback-Gespräche und habe ich recht spannend gefunden in den Feedbacks, die ich bekommen habe, jetzt im letzten Jahr, habe ich wie mega viel so Sachen erkennt, wo ich dachte, okay, spannend, jetzt, wenn ich mehr über Hochsensibilität will lernen, sehe ich das abgebildet. Und das Beispiel ist, ich kann mega gut auf Leute zugehen, ich kann auch Kundenwünsche recht stark antizipieren oder habe dann schon irgendwie drei Lösungen gegen Führer oder Ideen im Kopf. Aber nachher kann es auch sein, wenn auf eine kleine Zeit durch zu viele Sachen gleichzeitig verursachen mir dann auch einen extremen Druck. Und dann kann ich irgendwie auch kurzfristig nicht mehr funktionieren.
Dann bist du blockiert.
Ja, genau. Und dann ist wie so, wow, okay, das ist mir jetzt gerade wie too much. ich glaube auch wieder normal für viele, würde es eben nicht immer nur auf die Hochsensibilität abtun, aber man kann sich vorstellen, wie es ist einfach wie so ein, einfach es schlägt noch ein bisschen mehr aus, gegen oben und aber auch gegen unten.
Ja, und wenn man hochsensibel ist, glaube, wenn ich das richtig sage, ist es ja schon auch so, dass die eine gewisse Reizüberflutung dann auch dafür sorgt, man braucht wieder mehr Pause, man muss sich auch mal können vom ganzen Prozess loslösen, mal allein sein, mal wieder in die Ruhe finden. Wie gehst du mit dem um?
In die Ruhe finden? Ja, dann ich kapsle mich sehr gerne manchmal einfach auch ab. Also, die Leute, die mich sehen, ich bin gerne unter Leuten. Ich bin auch sehr extrovertiert, glaube ich. Und gleichzeitig, wenn ich dann einmal heimkomme, dann bin ich sehr gerne allein, isoliert und in meinem stillen Kämmerli. Da sehen halt dann viele auch nicht, wenn ich mir Pausen nehme, wenn ich an einem Workshop aufs WC flüchte und vielleicht einfach einmal ein bisschen kurz für mich bin oder noch schnell rausgehe, um einfach einerseits Zeit für mich kurz zu haben, schnell nochmal schauen, wo was jetzt als nächstes wichtig, kurz runterzufahren, auch zwischen Meetings etc., mir einfach einen kleinen Puffer irgendwie zu verschaffen.
Ich glaube, das wäre für alle sinnvoll.
Denke ich auch. Aber Martin, jetzt muss ich gleich noch kurz. Du hast mich am Anfang gefragt wegen Zartkraft und dann wegen dem Namen, wegen meinem Podcast. Und es ist... Zartkraft gibt es ja in dem Sinn eigentlich nicht. Das ist ja kein Wort. Das ist einfach eine Kombination, oder? Und ich glaube, es sagt so recht viel über meine Persönlichkeit aus, weil ich kann sehr fein sein, eben, aber ich kann auch sehr, sag mal, kräftig im Sinn von viel sein. So, ich bringe extrem viel Energie in Sachen wie rein. Und die Kombination ist einfach wie wichtig für mich gewesen. Und ich würde auch, wieso, das gibt das Thema mit dem sensibel sein oder weiß ich nicht, wie du es nennen willst, Sensitivity oder sensibel, es ist einfach auch ein mega Stigma. Ich glaube, wir sind alle Menschen, wir haben weichere, feinere Seiten und auch ein bisschen kräftigere Seiten in uns. Und dort möchte ich einfach auch ein bisschen, dass die Leute das Stigma ablegen. Es darf eben menschlich sein am Arbeitsplatz.
Ich finde aber genau darum so spannend und so wertvoll, dass du das zum Thema machst. Weil ich glaube tatsächlich in so einem Business-Kontext oder in vielen Workshops, wie du es jetzt auch beschrieben hast, fehlt die Noten ein Stück weit, weil man sagt, wir haben da eine klare Agenda, oder? Kurze Problemstellung, nachher Diskussionen, nachher irgendwie Kreativprozesse, eine Portion Design Thinking und dann haben wir die Lösung. Und wie die zusätzliche Ebene, hey, was passiert denn da zwischenmenschlich, die finde ich geht häufig verloren. Und darum finde ich eben so spannend, dass du das Thema aufs Parkett bringst und sagst, hey, das ist einer der Erfolgsfaktoren, damit da etwas Gutes passiert.
Mhm. Ja, also ist genau so. Wir haben auch jetzt letztens ein Coaching, das ich hatte, von einem Team. Hast du gemerkt, oder, wir müssen eigentlich, der Inhalt ist eigentlich klar, wir müssen dort dann weiterkommen etc. Aber nachher habe ich wie gemerkt, hey, die beschäftigen eigentlich etwas ganz anderes. Und zwar ist gerade im Moment wie eine Teamdynamik oder Leute, die im Moment nicht so viel können beisteuern können im Moment, weil sie auf anderen Projekten auch tätig sind. Und dann habe ich wie gefunden, hey, klar habe ich einen initialen Plan gehabt, aber jetzt muss ich auch wie sofort abweichen und dem Raum geben, weil da hat jetzt einfach, der muss jetzt Platz bekommen. Und dann haben wir das angesprochen und angeschaut. Und nachher kannst du mega gut wieder wie weitergehen. Aber manchmal gibt es dann sonst wie so eine, das ist wie mit dem Wasser, dann staut es halt irgendwo und dann kann es wie nicht mehr fliessen. Aber dann schauen wir doch zuerst mal kurz dort hin, was Hindernis ist und bringen das Team wieder zum Fliessen.
Ja, und die Widerstände wahrzunehmen, das ist gar nicht so einfach. Weil man hat eben so die Agenda vorbereitet, man weiss den Workshop, man hat noch eine halbe Stunde Zeit, dann gibt es Mittag. Das muss jetzt irgendwie weitergehen, oder? Der innere Stress vielleicht auch, zum sagen, nein, genau der Widerstand wird das Projekt entscheidend voranbringen, wenn wir den zum Thema machen.
Ich glaube, dort haben wir manchmal ein bisschen zu wenig Mut, um einfach zu sagen, hey, stopp, jetzt tun wir wie eine Baustelle auf. Vielleicht haben wir jetzt zu wenig Zeit für das. Aber dann schafft euch Zeit auch für das Thema, wo, und schafft euch einen Zeitraum, wo es wert ist, dann auch die Themen können zu bearbeiten. Weil wenn man jetzt einfach alles schnell in einer halben Stunde noch durchmogelt, dann finde ich es einfach irgendwie sehr aus dem Kopf rausgedacht. Also dann ist einfach so die Agenda und jetzt bin ich nervös, weil ich ja meinen Workshop-Ablauf geschrieben habe. Aber das zum Thema machen und sagen, hey, stopp, jetzt müssen wir vielleicht gerade, der Initialplan war der, dann müssen wir jetzt pausieren. Ich finde, dort müsste man einfach ein bisschen mehr Mut haben, um dem Raum zu geben.
Wir haben jetzt viel über Workshop-Situationen geredet. Hast du auch vielleicht einen Tipp, wie man so Räume im Alltag schafft?
Eben, ich bin als Beraterin viel in unterschiedlichen Kontexten wie unterwegs und darum nehme ich mir den Freiraum immer mal selber wie wieder raus für mich selber. Wenn ich aber jetzt mehr und mehr beobachte bei Firmen, wir sind dann immer so in dem Aktionsmodus. Also immer doing, 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 doing. Das ist ein mega Hamsterrädchen. Und dann vergisst man manchmal, wie spannend, machen wir jetzt wirklich die richtigen Sachen? Und wieso machen wir jetzt das genau? Und dort lohnt es sich mal kurz wie zurückzulehnen und zu schauen, wie in einem Theaterspiel, oder? Gehst mal an und schaust, hey, wie ticken wir so auf dieser Bühne? Macht das Sinn, dort, wo wir jetzt am Haspeln sind? Und dort, ganz ehrlich, glaube ich, dort nehmen wir uns im Berufsalltag viel zu wenig Zeit für solche Sachen. Ja, heisst ja auch sonst, nicht umsonst irgendwie so, dass man so Rötretten macht. Aber meistens ist auch dort doing, 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 doing. Und jetzt sind wir wieder bei dem anderen, wo wir gesagt haben, hey, in die Lehre kommen und mal schauen, hey, was geht denn jetzt gerade wie ab? Es braucht eben auch recht viel Mut, auch mal ohne fixe Agenda in so Tage reinzustarten und einfach zu schauen, was kommt denn auf, was beschäftigen die Leute denn wie wirklich jetzt gerade? Da braucht Mut, so einen Raum zu gestalten. Es braucht aber auch Mut, jetzt sagen wir, von Führungskräften oder Auftragnehmenden oder Teams, dann sagen, ich komme im Fall auch, wenn ich keine fixe Agenda habe, die durchstrukturiert ist, vom Viertel ab 9 bis zum Viertel ab 6.
Das Beispiel von der Rötterrätin ist ja darum gut, weil man sich eben einmal im Jahr den Tag Zeit nimmt, um, wie du gesagt hast, so schön auf die Bühne schaut und das Theater mal von außen beobachtet. Aber einmal im Jahr.
Ja, ich glaube, unsere heutige Zeit braucht eben mehrmals unter einem Jahr solches innehalten. Der Loop ist schneller geworden, auch dort. Mhm.
Vera, du bist für mich ein echter Changemaker, jemand, der mit neuen Ideen etwas zum Positiven verändert. Was ist vielleicht abschliessend so die Veränderung, die du dir am meisten würdest erwünschen?
Ich finde es ja recht cool. Jetzt reden alle in diesen Hypes hinterher. Es ist eben mit der ganzen künstlichen Intelligenz, rennt man einfach all dem nach und so. Und ich glaube, wenn ich mir wie würd wünschen würde, ist wie jetzt innehalten und schauen, hey, wie können wir da clever zum grösseren Ganzen oder zum einem besseren wie nutzen für uns als Gesellschaft. Und den Mut zu haben, nicht so viel zu machen, sondern zurückzulehnen und zu schauen, okay, spannend, wie können wir Mensch sein und uns verbinden und dann aber KI ab und zu wieder zu nutzen. Das heisst, ich würde mir wünschen, dass wir durch KI auch mehr Raum haben, um eben können in unser Bewusstsein hineinwachsen und unser Bewusstsein stärken. Aber für das müssten wir jetzt noch ein bisschen trainieren, wie das wirklich geht. Und auf das würde ich mich gerne konzentrieren, mit Leuten, die wirklich in das höhere Bewusstsein eintreten wollen, miteinander zu arbeiten und das eigentlich zu stärken. Das wäre so mein Wunsch.
Das war jetzt die Mischung aus dem Podcast «Zartkraft» und «Changemaker».
Ich glaube, es ist mega cool, dass wir miteinander heute hier miteinander diskutieren können. Merci vielmals.
Danke fürs Gespräch. Das war die neueste Ausgabe von «Changemaker». Wenn ihr die Vera für einen Workshop möchte buchen, ihr findet sie unter veraherzmann.ch. Mein nächster Gast ist eine lebende Legende und ein Changemaker, wie es im Buch steht. Der Elmar Mock hat nämlich die Swatch-Uhr miterfunden und mit Creaholic einen Ort in Biel geschaffen, wo am Laufmeter innovative Ideen entstehen. Was es braucht, dass aus einer guten Idee auch ein erfolgreiches Produkt wird und wieso jede Firma auch ein paar Spinner vertreibt, das erzählt er hier bei mir in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei.